Max Weber, wie selbstverständlich der subjektiv gemeinte Sinn, also ein mentalistisch zuschreibbarer subjektiver Zustand verstanden wurde, der methodologisch der Gegenstand einer auf das Nachvollziehen subjektivistisch beschränkten Operation des Verstehens war und unter dem Verdacht stand, auf die Ebene von Epiphänomena des Überbaus beschränkt zu sein, deren konstitutionstheoretische Betonung entsprechend nur ein Zeichen nicht getilgten Idealismus war. Kann ich, aber dann komme ich nicht durch. Dieser Operation des Verstehens gegenüber nahm Adorno, so scheint mir, eine nachvollziehbar ambivalente Position ein. Einerseits rechnete er ihr durchaus positiv im Kontrast zur positivistisch-dogmatischen Verweigerung mentalistischer Begriffe, insbesondere im Behaviorismus und in der vorherrschenden akademischen Psychologie, das Bemühen an, den Konstitutionsbedingungen der sinnhaften Lebensvollzüge methodologisch gerecht zu werden. Andererseits aber waren ihm die geisteswissenschaftlichen Traditionen des Sinnverstehens, insbesondere der Einfühlung und der damit häufig verbundenen Feier des einzigartig Außeralltäglichen, den man nur in entsprechender Gestimmtheit nachspüren konnte, suspekt. Und Verkörperungen einer idealistischen Wissenschaftsauffassung, das vom Materialismus des gesellschaftstheoretischen Programms ideologiekritisch zu durchdringen war. Heute können wir diese Ambivalenz aufgrund der Entwicklungen in der Konstitutionstheorie der Sozialwissenschaften besser auflösen, als es damals möglich war, und zwar im Begriff der objektiven oder latenten Sinnstrukturen, die durch generative Regeln erzeugt werden. Durch jene Regeln, auf die wir uns auch in der Rekonstruktion dieser Sinnstrukturen berufen können, um deren Geltung zu begründen. Dadurch ändert sich die erkenntnistheoretische Problemlage für die Sozialwissenschaften grundlegend. Im Übrigen, die Kategorie des objektiven Sinns kommt bei Adorno ständig vor, insbesondere in der negativen Dialektik. Erstens, mit dem Begriff von objektiven Bedeutungsstrukturen bzw. latenten Sinnstrukturen, latent, weil logisch unabhängig von ihrer Manifestation in der mentalen Repräsentanz von Subjekten, wird methodologisch eine Realitätsebene konstituiert, die den noch für den Neukantianismus kennzeichnenden Dualismus von Erklären und Verstehen, von Materie und Geist, von Leib und Seele, von Objektivität und Subjektivität, dem Adorno misstrauisch gegenüberstand, überwindet, indem die Welt der Bedeutungen auf eine dritte Ebene, der auf anderes nicht reduzierbaren Konstitution in der Erzeugung durch algorithmische Regeln gehoben wird, jenseits der Ebene der Dinge und des Bewusstseins. Die Bedingung der Möglichkeit menschlicher Praxis und damit der historischen systematischen Erzeugung von Neuem besteht genau in dieser Erzeugung durch Regeln, die algorithmischen Status haben und als solche in der Sprache, in deren Komponenten von Phonologie, Syntax und Pragmatik, im logischen Schließen und in der Sittlichkeit als eine objektiv gegebene Kooperation auf dem Boden der Reziprozität vorliegen. Diese Regeln können als konkrete historisch-empirische Erscheinung je kulturspezifische Ausprägungen annehmen, wie zum Beispiel in den Einzelsprachen, aber sie lassen sich, und das gehört konstitutiv zu ihrer Geltungsbasis, immer auf universale Regeln zurückführen, die als solche Material nicht kritisiert werden können. Denn genau dieser Versuch jeglicher Kritik setzt ihre materiale Geltung in deren praktischen Vollzug schon immer voraus. Kritisierbar sind immer nur die impliziten, das heißt praktischen oder expliziten, das heißt methodischen Rekonstruktionen dieser Regeln. Aber diese dem Fallibilismus, wie jede andere Hypothesenbildung grundsätzlich unterliegende Rekonstruktion, müssen wir analytisch, scharf von dem Rekonstruierten selbst, jenen Material in unserem Handeln operierenden Regeln unterscheiden. Diese Nichtunterscheidung ist ein häufiger Fehler in der Wissenssoziologie, die Adorno ja auch immer gegeißelt hat, eigentlich auf allen Ebenen, dass die Deutung von dem gedeuteten Gegenstand analytisch nicht scharf genug getrennt wird. Das ist heute das Grundübel des sozialen Konstruktivismus. Und das ist schon ein Problem, das etwa mit dem berühmten Berger-Luckmann-Buch die Konstruktion sozialer Wirklichkeit sozusagen suggeriert worden ist. Die Suggestion, die darin steckt, schon in dem Titel, ist nämlich die, dass das Soziale sich in der Konstruktion des Sozialen erschöpft. Und allenfalls noch das Nicht-Konstruierte den Naturdingen zugebilligt wird, aber den objektiven sozialen Strukturen, ja, die fallen dann sozusagen dazwischen durch. Ich kürze das hier ab. Die Regeln, auf die wir uns hier berufen, in der Interpretationspraxis konnte Adorno noch gar nicht kennen. Adorno ist 1969 gestorben und die erste Theorie, die das explizit zum Programm erhoben hat, war die Chomsky-Theorie, der dann viele andere gefolgt sind, in diesem Paradigma der Unterscheidung von Kompetenz und Performance. Die erste Chomskys Dissertation fällt in das Jahr 1957, da ist sie, konnte man sie nur über Mikrofilm sich besorgen. Die erste deutsche Übersetzung, glaube ich, fällt in das Jahr 1965. Aspekte der Syntaxtheorie sind 1965 auf Deutsch erschienen und dann sind die syntaktischen Strukturen auch später erschienen. Also das ist ein wirklicher Paradigmawechsel und wie schwer das den Deutschen gefallen ist, kann man daran sehen, dass Apel in seinen Transformationen der Philosophie auf verhängnisvolle Weise diesen Regelbegriff umgedeutet hat in einen Normenbegriff. Das ist es eben gerade nicht. Die große Leistung ist eben die, dass es Regeln und Normen sind, zwei vollkommen verschiedene Dinge. Und der ganze Witz der Chomsky-Theorie ist sofort wieder verloren gegangen, wenn man den Regelbegriff auf einen Normenbegriff uminterpretiert. Also ich kann hier auf die Einzelheiten einer solchen konstitutionstheoretischen Grundlegung der Sozialwissenschaften, die sich von daher ergibt, nicht eingehen. Nur so viel für den hier thematischen Zusammenhang. Natürlich ist sofort die Frage nach der Quelle bzw. der Genesis dieser universalen Regeln aufgeworfen. Man muss nicht der bei den Chomskyanern jetzt üblichen Prämisse der Angeborenheit des Bewusstseins von diesen Regeln anhängen. Die starke und unbezweifelbare Evidenz dafür, dass wir zum Beispiel die Regeln unserer jeweiligen Muttersprache mit einem Minimum an höchst selektivem und darüber hinaus vielfach beschädigtem Input an sprachlichem Erfahrungsmaterial erwerben, dass wir vor allem die Regeln der Wohlgeformtheit erwerben, ohne dass wir je eine negative Evidenz ihrer systematischen Verletzung erfahren, weil die gar nicht vorkommt. Ja? Also es gibt da bei den Ligisten ein wunderbares Beispiel, nicht wahr? Karl trank Wein und Bier und der Fragesatz mit die sogenannten W-Fragen müssen dann das umdrehen, also beziehen sich auf die Kontinente Wein und Bier natürlich. Ja? Was trank Karl? Ja? Und kein Kind würde je sagen, was trank Karl Wein und? Ja? Also um das Was sozusagen nur auf das Bier zu beziehen, sondern wie selbstverständlich formt es das so um bezogen auf die Konjunktion Wein und Bier. Und die negative, das negative Beispiel, was trank Karl Wein und? Ja? Um also das Richtige daran zu lernen, wird es nie erfahren, kommt nie vor. Das ist ein logisch interessantes Problem. Ich möchte mich hier nur für diejenigen, die darüber informiert sind, etwas distanzieren von der Angeborenheitsthese, also dass diese Regeln universal gültig sind, und zwar in der starken Weise, dass sie nicht material nicht kritisierbar sind, daraus folgt für mich nicht zwingend, dass sie angeboren sind. Dass sie natürlich ein starkes neurobiologisches Substrat haben müssen, das liegt auf der Hand und das muss man auch nicht abweisen. Aber jeglicher Versuch, die Neurobiologie und das neurobiologische Substrat solchen Regelbewusstseins zu identifizieren, ist